Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast kämpft für ihre Sicherheit und kann ihr Leben retten, beziehungsweise ihnen zeigen, wie sie ihr Leben retten können. Marco Schimpel ist Sicherheitsexperte und Buchautor. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch schon.
Wie kamst du zum Thema Sicherheit?
Ja, also ich bin eigentlich, ich hab 25 Jahre leistungssportmäßig Judo gemacht, habe auch für Leibniz in der Stadtliga gekämpft. War dann ein Trainingslager in Japan. Also mein Vater war früher beim Militär und dann nachher Polizist und war bei der Militärpolizei und ist Fallschirm gesprungen. Und ich habe bei der Stellung eingetragen, Fallschirmspringen. Und dann bin ich halt in Wiener Neustadt, habe meinen Grundwehrdienst gemacht. Und weil ich schon dort war, habe ich dann gleich den Jagdkommandokurs gemacht und war dann praktisch 10 Jahre lang als Ausbilder dort tätig. Und in die letzten Jahre meines Seins in Wiener Neustadt haben wir vom Inlandsnachrichtendienst, vom Abwehramt den Personenschutz übernommen und da war ich praktisch in der Anfangsphase dabei und habe dann im staatlichen Personenschutz auch gearbeitet. Gibt's im Prinzip zwei Einheiten, die eben den staatlichen Personenschutz machen. Das ist die EKO Cobra, die die ganzen Politiker beschützt und damals war es MS-Jagdkommando, mittlerweile hat es zur Militärpolizei gewechselt. Und wir haben die ganzen höheren Militärs gemacht und Verteidigungsminister im In- und Ausland.
Du hast kurz den Personenschutz erwähnt, so als Filmfan und Kinogeher stellt man sich das so cool und lässig vor. Ist das wirklich so?
Naja, cool und lässig ist, man erlebt halt viel, aber es ist nicht nur nachgehen. Also so wie man es auch sieht oder wie es die meisten eben haben, dass man eben mit einer Person mitgeht, 70-80% vom Personenschutz passieren in der Prävention. Das heißt in der Vorbereitung, man muss eben gewisse Wege abfahren, die dann praktisch befahren werden mit der Person, eben zu der Veranstaltung oder vom Flughafen eben zum Hotel und so weiter. Also da müssen Alternativrouten begangen werden und das ist sehr zeitaufwendig, wenn man es wirklich professionell macht.
Also sehr viel in der Planung, in der Vorbereitung auch.
Genau.
Ich meine, man kann natürlich vieles vorbereiten, in der Praxis kann es dann anders ausschauen. Gab es jemals wirklich auch so brenzlige Situationen in deiner persönlichen
Ja, Laufbahn? Das eine oder andere Mal war es schon sehr brenzlig, aber es ist immer gut ausgegangen. Es ist nichts passiert.
Ich meine, brenzlig ist ein wichtiges Stichwort. Wenn man jetzt deine Biografie kennt und deinen Lebenslauf sich angeschaut hat, du bist selbst einmal fast ums Leben gekommen. Was ist da damals passiert?
Naja, das war im Jahr 96. Ich war damals beim Jagdkommando und wir haben immer einmal im Jahr sind wir so Alpinspringen gegangen. Also damals war es eben am Hochkönig, Hochkönigmassiv und da war ich gerade vor Ort. Und dann haben sie halt gefragt, also wir sind mit zwei Pilatus-Bordmaschinen geflogen. In jeder Maschine waren 4 Personen drinnen mit Großgepäck, also mit schweren Backeln.
Okay.
Und haben halt uns gefragt, wer halt springen will und ich habe halt aufgezeigt und dann waren 4 dort drinnen und 4 da. Und
also Fallschirmspringen?
Fallschirmspringen, okay, ja, okay. Genau. Mit Handauslösung, also manueller Fallschirmsprung, wo man selber zieht, okay. Also nicht die Automatik. Und damals hat es noch die Military Cypress gegeben. Das ist also ein Öffnungssystem gewesen, wenn du selber praktisch nicht mehr ziehen kannst, dann schießt hinten Sprengkapsel eben den Reserveschirm raus.
Okay.
Und bei dieser Military Cypress hast du zu dem Zeitpunkt im Jahr 96 eben, die hast du nur 500 Meter höher und 500 Meter tiefer verstellen können. Das heißt, wir sind in Zell am See gestartet und der Hochkönig war 1000 oder 1200 Meter höher oder sogar noch höher. Ja. Das heißt, ich habe das Ding, was mir eigentlich helfen sollte, wenn ich ausfalle, ausschalten müssen, weil es nichts gebracht hat. Okay. Das heißt, ich war eigentlich 10 Sekunden vom Tod weg. Ja. Wir sind dann mit den zwei Maschinen eben dorthin geflogen. Normalerweise steigt man aus 4000 Meter, macht dann Freifall bis 1000, 1500 Meter und dann zieht man den Fallschirm. Und wir sind dort aber auf 1200 Meter ausgestiegen, über Grund. Gell. Also das heißt, ich habe da nicht wirklich viel Zeit gehabt. Ich habe aber von meinem Fallschirmsprunglehrer hat mir immer Geschichte erzählt von einem Schweizer Fallschirmspringer, der über 9000 Sprünge gehabt hat und der hat immer da das Notverfahren gemacht, eben Rotgreif, Weißgreif, Ruckzuck und das mache ich halt jedes Mal, wenn ich in den Flieger einsteige, mache ich das 9-mal, ja, da habe ich so ein Ritual und das hat natürlich das Leben gerettet. Nicht? Also ich bin da rausgesprungen aus dem Flieger habe den Hauptschirm gezogen und dann denke ich mir, komisch, da geht nichts, gell? Schaue rauf, ist er im Bot drinnen, also in den Verpackungssack, und habe halt dann die Leinen gezogen. Und dadurch, dass ich das Notverfahren eben so drinnen gehabt habe, ja, habe ich das halt gleich gemacht und bin im Prinzip vielleicht 100 Höhenmeter unter die anderen gehängt, gell? Mhm. Und bin auch dort in den Zielbereich hingekommen, mhm, und dort habe ich mein erstes ORF-Interview gegeben. Ne? Damals noch voll cool und so, ne? Und das hat erst dann, ein, zwei Tage später habe ich das erst realisiert, was da passiert ist. Also ich war eigentlich 10 Sekunden vom Tod weg.
Ja, also, dass du so quasi als nicht falsch im Experte, ich bin nicht gesprungen und wäre mir nicht gesprungen im Traum. Das heißt, der Schirm ging nicht auf oder ist irgendwie hängen geblieben mit diesen?
Ja, das weiß man nicht. Der Schirm liegt noch immer am Hochkönig. Gell? Also man hat den nie gefunden. Der Schirm war im Boot drinnen. Keine Ahnung, was da die Störung war, das weiß man nicht.
Und du hast dann quasi einen Ersatzschirm ausgelöst? Oder?
Genau, ich habe dann den Reserve, ja, ich habe dann diesen nicht aufgegangenen Schirm habe ich weggetrennt, dass der nicht stört bei der Öffnung vom Reserveschirm. Dann ist der Reserveschirm aufgegangen und mit dem Reserveschirm bin ich dorthin gelandet, wo die anderen auch hingelandet sind. Und ja.
Aber Landung klingt jetzt so bequem noch, oder war es dann schon eine holprigere Geschichte?
Nein, nein, das ist...
Also ganz keine schweren Verletzungen, oder?
Gar nichts, nein, okay. Eine ganz normale Landung war das. Also ich war relativ cool in dem Moment. Ne? Das hat erst nachher zum Arbeiten angefangen.
Das glaube ich, wow. Mein ORF-Interview, habe ich kurz gesehen, ist ja wirklich ehrlich...
Ja.
Wow, also möchte keiner mit dir tauschen. Du hast jetzt selbst eine sehr spannende Laufbahn hinter dir schon gehabt, also mit Personenschutz angefangen bei der Polizei, dann eben auch beim Militär.
Also der Personenschutz war eigentlich beim Militär, also beim Jagdkommando. Ja.
Okay.
Also wir haben das übernommen. In Zusammenarbeit natürlich mit der Exekutive, weil wir haben immer teilweise eben Motorradfahrer, die vorausfahren gehabt oder eben in einer Sicherheitskolonne. Mhm. Also das ist schon die Polizei. Also war Zusammenarbeit Militär-Polizei.
Okay, okay. Und wie kam es dann auf Thema Kinder dann? War das?
Ja, ich bin ja im Jahr 99, 2000 von dort weggekommen, bin dann in einen anderen Bereich gewechselt und habe dann eben durch Kontakte vom Bundesheer bin ich eben in den Personenschutz reingekommen, in den zivilen Personenschutz.
Okay.
Also ich habe sowohl den militärischen oder staatlichen Personenschutz gesehen, sowie auch den zivilen Personenschutz. Da war ja relativ viel unterwegs. Also insgesamt sind es, glaube ich, mit Militär und Zivil sind es über 35 Länder gewesen, wo ich Personenschutz gemacht habe. Also ich habe sehr viel gesehen. Das Thema Kinder, also ich habe im Jahr 99, 2000 mit einer Oberstufe angefangen, eben so Selbstverteidigungskurse machen, weil ich ja in dem Bereich Nahkampf drinnen war beim Militär. Und hab dann im Jahr immer, das ist immer noch so nebenher gegangen, das waren ein, zwei Schulen, die ich einfach nebenher gemacht habe. Und im Jahr 2011 war ein Vorfall in St. Stephan ab Steins, wo eben ein Mann am Kind nachgegangen ist und die Lehrerin dort in der Schule hat mich halt angerufen und hat gesagt, du Markus, können wir da für Volksschulkinder nichts machen? Sage ich, ich glaube nicht, dass ich da ein 6-Jähriger oder 7-Jähriger werden kann. Aber ich kümmere mich mal darum, ich rede mal mit Psychologen und arbeite mal ein Programm aus und ich will haben, dass du bei mir einen Kurs machst. Ja, und das hat sie dann auch gemacht. Und dann sind wir so, der Anruf war im Februar 2012 und im Juni haben wir im Prinzip die ersten 4 Schulen gehabt, das haben wir als Programm fertig gehabt. Das waren so an die 200 Schüler, mittlerweile sind es über 25.000 Schüler. Und wir haben jetzt nachweislich auch schon 4 mögliche Kindesentführungen verhindert, mit dem Trainings nicht. Also das ist jetzt auch bestätigt. Ja, das hat sich schon ausgezahlt. Nicht? Ich habe dann eben in dem Jahr 2012 mit den Kursen angefangen. Mittlerweile sind es über 300 Schulen.
Ich meine, wow, das heißt, du betreust jetzt 300 Schulen, kann man sagen. Ich meine, was machst du da konkret mit den Schülern? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, der Kurs gliedert sich in 3 Teile. Viel mehr Zeit habe ich auch nicht, und das ist wirtschaftlich auch nicht anders umsetzbar. Der erste Teil ist, da machen wir eben die aufrechte Körperhaltung, stabiler Stand, selbstbewusstes Auftreten, und die letzte halbe Stunde sprechen wir über Probleme und Gefahren, die am Schulweg passieren können. Also das ist die erste Doppelstunde praktisch, eine Doppelschulstunde. Der zweite Teil ist dann da immer praktisch, das heißt, da gibt es 2 Stationen. Eine Station ist eben, wo man die Kinder versucht ins Auto zu locken, und die zweite Station ist, wo man den Kindern nachgeht. Also wenn jemand am Kind nachgeht, dass der was will von ihnen. Und da müssen sie halt herausfinden, eben mit links, rechts schauen, über die Straßenseite wechseln praktisch, herausfinden, ob der jetzt ihnen nachgeht. Ja, wenn der gerade weitergeht, ist nichts. Ja. Oder eben, wenn sie nicht über die Straße jetzt rüberkommen, dass sie praktisch das Tempo erhöhen, also mit dem Tempo erhöhen praktisch das feststellen können. Und Und am Anfang, eben im Jahr 2012, haben wir mit 4 Schulen angefangen. Dann haben wir einen Teil der Kinder haben wir dann gehabt im September, Oktober noch einmal, also die gleichen. Mhm. Das heißt, 3 oder 4 Monate später, da waren ca. 70% von dem Erlernten drinnen. Und dann im Jänner 2013 haben wir dann die restlichen Kinder gehabt. Mhm. Und da waren nochmal 10% drinnen. Und von dort haben wir hochgerechnet, mhm. wie lang die Halbwertszeit von so einem praktischen Teil draußen ist. Das heißt, der dritte Teil schaut dann gleich aus wie der zweite Teil, ist natürlich woanders, ja, mhm. in einer anderen Location und wie immer wirklich auf der Straße draußen, mhm. mit, also wo wirklich Autos fahren und so, also mhm. wo ein Verkehr ist, weil mit dem müssen die Kinder ja umgehen.
Mhm. Wow. Also das
und, so. Und das hat sich bis heute bestätigt. Also die Wiederholung, dass der Kurs eine Halbwertszeit hat, von 3 bis 5 Monaten hat sich bestätigt. Mhm. Einige Eltern, will ich nicht sagen, aber einige Eltern glauben ja, mit einem Kurs ist down. Ja. Das ist ja so wie bei der ersten Hilfe.
Ja.
Ich muss das einfach immer wieder auffrischen, dass ich da wirklich Konstanz drinnen habe.
Klar, weil man dann auf die einfach Dinge, die man erlernt hat, sonst wieder zu schnell wieder
genau,
weil die einfach vergisst. Weg sind, und das, ja. uns Unbewusste anwenden ja. ist ja wichtig, weil es dann nachdenken muss, was mache ich jetzt großartig
genau. ist. Und da gibt es ja auch, also ich habe ja ein Buch geschrieben, dann kommen wir dann eh noch dazu. Und in dem Buch habe ich auch vermerkt, eben, es gibt 2 Arten, wie man reagieren kann. Mhm. Das eine ist eben, dass man festgefriert und nichts macht. Und das zweite ist, dass man eben handeln kann, so wie du gesagt hast gerade früher. Das Festfrieren kann ich nur dann minimieren. Festgefrieren, ja, okay. Also das Erstarren kann ich nur dann minimieren, indem ich realitätsnah trainiere. Mhm. Das heißt, ich muss gewisse Sachen einfach unter Druck üben, damit die dann auch wirklich kommen können oder die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist. Ja. Und ich habe ja zum Beispiel, das Buch ist in jeder Landes- und Universitätsbibliothek in ganz Österreich drin. Also ich habe am Anfang auch Österreich durchgemacht mit meiner Freundin und wir haben das wirklich überall reingebracht. Ja. Und das Ziel sollte sein, dass das in jeder Schule als praktisches Leitfaden drinnen ist, weil es gibt keinen Leitfaden für Selbstverteidigung, Prävention und Selbstbehauptung. Mhm. Und ein deutscher Polizist hat zu mir einmal gesagt, das sollte in jeder Bezirkswache drinnen sein, also auf jeder Polizeistation, weil es einfach so ein Basiswissen von allen Themenbereichen gibt. Ja. Mhm. Im November letzten Jahres, also 2018, hat mir jemand von Ö1 angerufen und sagte, ja, ich habe dein Buch gefunden in der Nationalbibliothek. Mhm. Dann sage ich, ja gut, ja. Er möchte gerne einen Bericht machen über Adrenalin und Auswirkungen von Adrenalin in einer Stresssituation. Mhm. Ja. Das haben wir genau bei dem Thema nicht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich organisiere einen Kurs eben in Wien. Und dann war er halt dabei nicht. Eben bei dem Kurs habe ich gesagt, sinnvoll ist es, wenn er in der Anwendungsphase dabei ist, wo wir wirklich in der Tiefgarage geübt haben, oder auch im 19. Bezirk auf der Höhenstraße, also da war stockdunkel, es war Neumond, gell, also man hat wirklich nicht wirklich viel gesehen, gell, aber die Personen sind dann auch in der mentalen Verfassung, die sie auch sind, im Angriff, also das ist wirklich realitätsnahes Training. Und da ist ein sehr guter Beitrag rausgekommen.
Wow. Ich meine, auf dem Buch schreibst du, Tipps und Tricks zur Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Prävention für alle von 6 bis 99.
Ja, mittlerweile decke alle Altersbereiche eigentlich ab. Ja. Ganz interessant, das war vor 3 Jahren, war ein Vorfall einmal, waren eigentlich 5 Vorfälle vor die Sommerferien auf Senioren. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt macht die Polizei im Sicherheitsinformationszentrum in Graz am Lennplatz Schulungen und ich mache praktisch Selbstbehauptungskurse und werde da praktisch von der Stadt Graz subventioniert.
Wow.
Das heißt, für jeden Grazer kostet der Kurs nichts. Dann habe ich, vor 10 Jahren habe ich mir schon gedacht, also ich möchte gerne Kurse machen für Menschen mit Behinderung, für Rollstuhlfahrer und so.
Okay.
Und das hat sich dann, da habe ich einen Anruf einmal gekriegt, hat er gesagt, ja, wir hätten da, da wollen ein paar eben einen Kurs machen. Sag ich, ja, das wollte ich schon immer machen. Ja. Sag ich, gut, passt, machen wir. Und habe dann wirklich mit den Menschen mit Behinderung eben einen Kurs gemacht. Wir sind am Anfang gesessen, also 5 Rollstuhlfahrer, eine Frau mit 2 Beinprothesen, da war eben eine blinde Dame dabei und zwei jüngere Damen im Rollator.
Mhm. Ja.
Und am Anfang habe ich jedem die Frage gestellt, welche Behinderung das er hat, eben was er tun kann, ja, weil im Rollstuhl drinnen sitzen heißt ja nicht, dass weil jeder kann die Arme oder Finger anders einsetzen oder auch teilweise die Beine. Ja.
Mhm.
und jeder Rollstuhl schaut ein bisschen anders aus. Ne? Und haben wir das abgefragt und dann haben wir halt gewisse Sachen ausprobiert, die dann auch im Endeffekt funktioniert haben. Ja? Wow. Ich habe beim ersten, also der Kurs hat sich gegliedert in zweimal, ich glaube 3 Stunden oder 4 Stunden war es, ja. Und nach dem ersten Tag habe ich so Spatzen gehabt vom Wegspringen vom Rollstuhl, weil wenn der den Rollstuhl schnell nämlich umdreht, ja, da ist so ein Trittbrett oben, dann bricht der die Schienbeine. Ja? Oder wenn die mit dem Rollstuhl rückwärts fahren, haben die so einen Stahlbalken hinten, meistens auf der Höhe der Kniescheibe. Okay. Ja, oder eben die Griffe, die genau da in die Hüfte reingehen. Gell? Also wenn der kurz mit dem Rollstuhl zurückfährt, da kann man relativ viel machen.
Ja. Wow, okay.
Also das war eine super Erfahrung. Und auch eben mit Seh- und Hörbehinderten, da habe ich auch Erfahrung. Ich habe da so eine Fingerstichtechnik, wenn man jetzt gewürgt wird, dass man eben den praktisch da unter dem Kehlkopf reinfährt. Und ich habe mich ja schon ein paar hunderttausend Mal weggedreht. Ich lasse die Personen, die bei mir Kurse machen, das immer voll machen, gell? Weil ich, wie gesagt, ich habe mich bis jetzt noch nie einer erwischt, außer eine blinde Person. Denen fehlt ja im Prinzip ein Sinn, ja, und der ist in der Umsetzung viel schneller gewesen und da war ich fast nicht mehr weggekommen. Gell?
Wow.
Also das war schon ganz interessant.
Ich meine, du hast jetzt sehr viel erzählt auch von den Dingen, die du in diesen Kursen machst. Kann man jetzt so quasi sagen, es die Eltern, die sich beim Zuschauen denken, wow, ehrlich für mein Kind, das wäre auch einmal ein wichtiges Thema. Welchen wichtigsten Tipp kannst du jetzt einen wichtigsten Tipp quasi Eltern geben, die uns jetzt zuschauen, was die Sicherheit des Kindes betrifft?
Ja, das Wichtigste ist, also dass dir jemand anspricht oder dir hinten nachgeht, das wird wahrscheinlich nie oder ganz, ganz, ganz selten passieren, aber das über die Straße gehen. Das ist einer der größten Mankos, das die Kinder haben und da sind die Eltern wirklich in der Pflicht. Also das ist, dass man wirklich sagt, jetzt, wenn man jetzt heute über die Straßen geht, man muss zuerst links schauen. Warum muss man zuerst links schauen? Weil die Österreicher, weil wir Rechtsverkehr haben. Das heißt, das erste Auto, das mir am nächsten ist, kommt von der linken Seite. Das heißt, man sollte zuerst links schauen, dann rechts schauen. Und dann muss ich nochmal links schauen, weil ja in der Zwischenzeit, wo ich rechts geschaut habe, ja von links schon wieder ein Fahrzeug daherkommen könnte. Und beim Rübergehen muss ich nochmal rechts schauen, weil das Gleiche wieder auf der anderen Seite passiert. Also wenn ich links geschaut habe, kann ich von rechts schon wieder und das betrifft mich ab der Mitte. Also das wäre so ein Appell an die Eltern. Alles andere sollten wir eigentlich mit Kursen abarbeiten oder auch genauere Informationen kriegt man in meinem Buch drinnen. Also es sind da 175 Bilder drinnen, also wenn Eltern wirklich interessiert sind, die Möglichkeit nicht haben, dass sie einen Kurs machen können, dann ist da die wichtigste Information drinnen, die man hat, fürs Kind, für sich selber und auch für die Großeltern zum Beispiel. Ne? Also im Prinzip decke das ab.
Ist wahrscheinlich der einfachste Weg, dann sich auch wirklich konkrete Tipps zu holen. Ich meine, ein Begriff, der bei dir immer wieder vorkommt, ist das Thema Bauchgefühl. Was genau ist dir da wichtig?
Naja, der bekannteste Fall, wenn das wirklich stimmt, was die Natascha Kampusch geschrieben hat, ist eben die Natascha Kampusch, wo die war am Schulweg, hatte den weißen Lieferwagen gesehen und ihr Bauchgefühl hat gesagt, links, rechts schauen, über die Straßen gehen und drüben vorbeigehen. Sie hat das Problem gehabt, sie war ein ausgesuchtes Opfer, also wenn sie an dem Tag den Fall nicht gemacht hat, wäre es wahrscheinlich am nächsten Tag passiert. Sie hat es nicht gemacht, hat das Bauchgefühl ignoriert und war dann für 8 Jahre lang verschwunden. Ja? Also im Keller eingesperrt praktisch. Ich würde auch nicht da sitzen, wenn ich nicht sehr oft auf mein Bauchgefühl gehört habe. Also ich habe sehr oft auf mein Bauchgefühl gehört. Der jüngste Fall, den ich habe jetzt von einem Kind, das aufs Bauchgefühl gehört hat, bei mir trainiert hat, von mir einen Alarmpips bekommen hat, das war vor 2 Monaten, also Ende Jänner. Erfahren habe ich es erst vor 2 Wochen. Da hat mich die Mutter angerufen und sagt, sie du, mein Kind, ja danke noch einmal, mein Kind hat Folgendes gehabt, sie sind leider nicht zur Polizei gegangen, sie ist von der Bushaltestation weggegangen, hat nur 800 Meter heim gehabt, 12 Jahre das Mädel, 12 oder 13, hat ein ungutes Gefühl gehabt, hat den Alarmpips, so wie sie es gelernt hat, praktisch in die Hand genommen, hat sie umgedreht und ihr ist ein Typ nachgegangen. Und dann ist sie schneller geworden, so hat sie das Tempo erhöht, so wie sie es gelernt hat bei den Kurse. Und er ist auch schneller geworden und dann hat sie halt den Alarmpips gezogen und der hat halt 140 Dezibel. Und und der Typ ist abgehauen. Nicht? Also hat schon was gebracht. Nicht? Und vor 2 Jahren, also voriges Jahr im Juni, war ein Vorfall in Köflach. Also ist sehr groß in den Medien drinnen gewesen, dass hier das 7-jähriges Mädel eben zum Papa heimgegangen ist, dann sind sie zur Polizei, da wollte ein ausländisches Auto stehen bleiben, oder ein Auto mit einem ausländischen Kennzeichen angeblich. Ist mittlerweile auch von der Polizei bestätigt, den haben sie leider nicht erwischt. Und ich habe mir dann gedacht, ja, im der Bezirk Voitsberg, eben da habe ich, bin ich in jeder Schule drinnen eigentlich, fahre am nächsten Tag runter und gehe halt, weil ich gelesen habe, Köflach, gehe halt davor in eine andere Schule rein und dann sagt die Frau Direktor, sagt sie danke. Sage ich, für was? Sagt sie, ja, das 7-jährige Mädel sitzt in der ersten Klasse drin, was du in der Zeitung gelesen hast, geh einfach rein und rede mit ihr. Mhm. Wow. Okay, und das, für das allein hat sie alles, was sie jemals gemacht habe, schon ausgezahlt. Wenn es nur einen hilft. Gell? Ja. Also das ist.
Wenn bei all diesen Dingen merkst, dass du so eine sehr klare Vision auch hast von dem, was dir wichtig ist, wofür du dich einsetzt, kann man sagen, fast rund um die Uhr und das ganze Jahr. Wie würdest du persönlich deine Mission definieren?
Einfach, dass ich mit meinem Wissen, mit meinem Know-how einfach den Leuten hilft, dass es einfach dass weniger passiert. Ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang sehr, sehr schwere Probleme gehabt. Ja, was hast du für eine pädagogische Ausbildung, was hast du für einen Hintergrund? Ich bin staatlich geprüfter Trainer für Allgemeinkondition. Das heißt, ich kann mit einem Sondervertrag kann ich in jedem Schultyp Lehrer sein, Turnlehrer.
Wow.
Ja? Und mittlerweile ist es so, seit letztes Jahr im Herbst bin ich gelistet als Vortragender an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mhm. Das heißt, jede Schule kann über das Schilf, über die Lehrerfortbildung praktisch, kann mich buchen als Vortragender genau zu dem Thema.
Wow.
Das heißt, es geht schon in eine Richtung, das ist eigentlich früher passiert, als wie ich es geplant gehabt habe. Ja.
Aber ist ja wichtig und aus meiner Sicht auch sehr, sehr notwendig. Ich meine, wenn ich mir jetzt denke, okay, was du machst, dass du im Endeffekt hilfst, unterstützt, dass du Leben rettest oder die schlimmsten Dinge finden kannst, ich meine, da müssen da damals ja wahrscheinlich die Schulen, dass du begonnen hast, die Türen gleich eingrenzt sein, oder? Du bist ja wahrscheinlich dann gar nicht
voranfahren kann. Nein, zu mir hat der Verein einmal gesagt, du redest mit einem Psychologen, dass deine Umsätze bei den Schulen besser werden. Ja. Sag ich, du brauch ich nicht. Ich gehe in 10 Schulen rein, wenn 3 was machen, passt das für mich.
Ja. Ja?
Die kommen dann zurück und melden sich bei mir. Und genau so ist es.
Mhm.
Das ist das, was derzeit passiert. Ja. Weil eben die Erfolge eben da sind, ja. Das Konzept, was ich erarbeitet habe, ist aufgegangen und das Fernziel ist ja, dass in jeder deutschsprachigen Schule, das heißt Österreich, Deutschland und der Schweiz, ein Buch von mir in der Bibliothek drinnen ist, in der Schulbibliothek, damit da einmal ein Basiswissen da ist, damit man die Kinder auch dementsprechend schulen kann. Mhm. Und das Fernziel ist, dass ich die Lehrer ausbilde und die Lehrer das an die Kinder weitergeben, weil dann kostet nämlich nichts. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das ist so, das ist meine Mission oder Vision. Ja. Das wäre so ein Ding. Die Stadt Graz zum Beispiel hat jetzt für alle Grazer Schulen eben Bücher gekauft. Da habe ich jetzt dann einen Vortrag auch, also für eine Lehrerfortbildung, für eben die Schulleiter oder einen Vertreter von der Schule und da werden dann die Bücher übergeben.
Wow.
Also die hat praktisch schon da Initiative ergriffen.
Wow. Ich meine, was mir aufgefallen ist, auch bevor ich dich kennengelernt habe, ich habe dich regelmäßig immer auch in Medien schon gesehen. Du bist ja auch in den offiziellen Medien inzwischen sehr präsent, was Bundesministerium und auch Exekutive betrifft.
Ja.
Radio, Fernsehen, viel über dich berichtet und auch schon gelesen. Wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Markus Schimpel, was hat er denn ausgezeichnet, was würdest du ihm antworten?
Wenn mich in 100 Jahren wer fragt, dass ich eben sehr vielen Leuten geholfen habe, dass ihnen nichts passiert ist, das wäre da so mein Ziel. Mhm. Egal ob jetzt Kind, Erwachsener oder eben Senior.
Danke für deine Tipps, danke für Zeit, danke für das Gespräch.
Dankeschön.
We'll be right back.